Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich darf mal wieder meinen Lieblingsjob am Anfang der Predigt machen, und zwar die Kids in ihre Kinderkirche, Kids für Jesus, schicken. Wünschen euch eine gute Zeit dort mit euren Leitern. Gott segne euch dafür. Und danke, liebe Mitarbeiter, dass ihr diesen wertvollen Dienst auch diesen Sonntag wieder tut. Mir ist gerade eingefallen, dass ich vergessen habe, gerade als Georg Andreas nach Grüßen gefragt hat, habe ich ganz vergessen, dass Edith Golder, mit der ich unter der Woche Kontakt hatte, nochmal mich gebeten hat, die Gemeinde ganz herzlich zu grüßen. Sie lebt sich langsam ein in ihrem neuen Zuhause, muss sich noch an einiges gewöhnen, aber es geht ihr soweit gut und sie grüßt die Gemeinde ganz herzlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass diese Predigtreihe durch die Sendschreiben der Offenbarung uns schon sehr herausfordert, persönlich und auch als Gemeinde. Ich habe das Gefühl, mein älterer Pastor ist absichtlich in den Urlaub gefahren und hat mir die beiden schwierigsten Sendschreiben gelassen. Danke, Georg. Nein, alles gut. Ich halte das aus. Aber ich hoffe, dass wir heute auch wieder Gott an unser Herz ranlassen, wenn wir uns mit diesem Sendschreiben heute beschäftigen, dem vierten, dem Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira. Liebe Gemeinde, behüte dein Herz, so das Thema. Und ich möchte erstmal diesen Text für uns lesen. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag doch gerne auf. Wir sind in der Offenbarung Kapitel 2 und lesen hier die Verse 18 bis 29. 18 bis 29, Offenbarung Kapitel 2, die Verse 18 bis 29. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt und Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, aufs Krankenbett, und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den übrigen Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben: Ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfer Gefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Und ich möchte ganz kurz noch beten. Danke, Vater, dass wir durch Jesus jetzt zu dir kommen dürfen und dass wir dein Wort in unseren Händen haben dürfen. Und wir haben heute wieder ein herausforderndes Wort für uns, aber es ist dein Wort. Und ich bitte dich, auch wenn uns das, was wir gerade schon gelesen haben und auch was wir gleich noch hören, herausfordert, und es wird uns herausfordern, so bitten wir dich, dass wir dich an unser Herz ranlassen. Und Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen erreichst, dass du mir hilfst beim Reden, dass du hilfst beim Zuhören und dass du mächtig in unserer Mitte wirkst. Das bitten wir alles im Namen deines Sohnes, Vater. Amen. Der FC Bayern-Spieler Kingsley Coman musste vor kurzem wegen einer Herzrhythmusstörung operiert werden. Bevor er wieder einsatzfähig war, musste er diesen nicht sehr angenehmen Eingriff sich unterziehen. Und sein Trainer Julian Nagelsmann erklärte in einer Pressekonferenz, dass gerade Kingsleys besonderer Beruf als Leistungssportler diesen Eingriff nötig gemacht hat. Wäre er, so sagte Herr Nagelsmann, ein ganz normaler Bürger, dann wäre es vielleicht etwas anders. Aber die Belastung und seine besondere Berufung als Leistungssportler machen diesen Eingriff notwendig. Du bist nicht normal. Wenn du Kind Gottes bist, bist du nicht normal aus Gottes Perspektive. Du bist sein Kind. Und das bedeutet, dass Gott manchmal an dein Herz dran muss. Und das ist nicht immer angenehm. Manchmal müssen wir durch schwierige Situationen in unserem Leben gehen, damit Gott an unser Herz rankommt. Manchmal muss Gott erstmal den Staub und den Schutt und die Asche von unserem Herzen wegkriegen, damit er an unser Herz rankommt. Manchmal haben wir es nötig, dass Gott an unser Herz rangeht. Wir haben es manchmal nötig, dass er durch sein Wort unseren Herzschlag, den Herzschlag seiner Kinder überprüft. Und das tut Jesus in den Sendschreiben ganz besonders. Wie geht es deinem Herzen gerade? Schlägt es stärker für Jesus als noch vor Jahren? Stärker als beim Start deines Weges mit Jesus? Oder hat die Leidenschaft für ihn abgenommen? Gehört dein Herz wirklich ihm? Oder gibt es Dinge, die mittlerweile dich viel mehr begeistern, die viel mehr Leidenschaft und Freude in deinem Herzen hervorrufen, als über Jesus nachzudenken? Ja, wir begegnen in dem vierten Sendschreiben der Offenbarung einem Jesus, der unsere Herzen erforscht. Er sieht unsichtbare Motive und Impulse. Er sieht, was in unserem tiefsten Innern abgeht. Nichts, aber auch wirklich nichts ist vor ihm verborgen. Ich finde das so toll, wie Petrus Gott nennt in Apostelgeschichte 1, Vers 24. Gott ist der große Herzenskenner. So heißt es dort. Er ist der Herzenskenner. Und dieser Herzenskenner geht heute an unsere Herzen dran. Und das ist eine Eigenschaft Gottes, die kann herausfordernd sein, oder? Wir glauben an einen heiligen und gerechten Gott, vor dem wir nichts geheim halten können. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar. Alles ist bloß und aufgedeckt vor ihm. Und warum ist diese Eigenschaft Gottes so herausfordernd für uns, auch für uns als Kinder Gottes? Es ist ganz einfach. Als Menschen wollen wir nicht vollkommen gekannt sein, weil wir fürchten, wegen dem, was Menschen dort entdecken, abgelehnt zu werden. Vollkommen gekannt zu sein und deshalb abgelehnt zu werden, ist eine riesige Angst, die in unserem Herzen wohnt. Aber so respekteinflößend und auch beängstigend dieser Gedanke ist, dass Gott alles über uns weiß, wir dürfen als Kinder Gottes wissen, mein Vater kennt mich vollkommen und er liebt mich trotzdem vollkommen. Und zwar genauso wie seinen vollkommen sündlosen Sohn. Egal, ob du das jetzt glaubst, was ich gerade gesagt habe oder nicht, das macht nicht so viel aus, das steht hier. Hier drin. Ob du dich liebenswürdig fühlst oder nicht, das ist, wie Gott dich sieht. Ja, wenn du sein Kind bist, dann liebt er dich genauso wie seinen eigenen fehlerlosen Sohn. Das darfst du nie vergessen. Das darfst du nie vergessen, auch wenn wir heute an so einen Text rangehen, der uns echt wieder herausfordern wird. Dieser Jesus, der uns unbeschreiblich liebt, legt auch heute gewissermaßen das Skalpell an unserem Herzen. Er geht an unser Herz ran, an unsere Liebe, an unsere Freude, an unsere Loyalität zu ihm. Und warum macht Jesus das? Nun ganz einfach, es ist ihm nicht egal, wie wir denken und fühlen. Es ist ihm nicht egal, wie wir leben. Ja, habt ihr schon mal gemerkt, wie oft der Begriff Werke in unserem Brief vorkommt? 5-mal. Ja, als evangelische Christen, hat Andreas ja gerade schon auch gesagt, stehen wir dazu, dass wir allein durch Gnade, allein durch Glauben an Christus auf der Grundlage der Schrift allein gerettet werden. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht den falschen Schluss daraus ziehen, dass unser Leben egal ist. Unsere Werke sind nicht egal. Ja? Sie sind nicht egal. Unser Leben ist nicht egal. Gott ist ein heiliger Gott, der will, dass seine Heiligkeit unsere Herzen und unser Leben immer mehr einnimmt und bestimmt. Und nicht nur das, Jesus liebt uns zu sehr. Weißt du, Jesus liebt dich zu sehr, als dass er dich so lassen könnte, wie du bist. Er liebt dich zu sehr. Er sieht alle gefährlichen Kompromisse in deinem und meinem Herzen. Er sieht falsche Denkmuster, sündige Impulse, geistliche Kälte. Er sieht fesselnde Ängste, über die du mit niemandem reden willst. Er sieht sie. Und er will dich freimachen davon. Der große Herzenskenner ist auch der große Herzensheiler. Ja, und deswegen brauchst du diesen Jesus, der manchmal auch ein bisschen uns wehtun kann an unserem Herzen. Ganz kurz zu der Stadt, in der diese Gemeinde entstanden war. Thyatira war vor allem für Handel und Handwerk bekannt und lag an wichtigen Handelsrouten. Und die dort ansässigen Handwerker schlossen sich zu sogenannten Handelsgilden zusammen. Also sowas wie Gewerkschaften waren das. Ja? So Zusammenkünfte von Handwerkern. Und diese Zusammenkünfte, diese Gewerkschaften prägten das kulturelle und religiöse Leben dieser Stadt. Jede Gewerkschaft, jede Gilde hatte einen Schutzgott, die auf den Festen der jeweiligen Gilde im Zentrum stand und angebetet wurde, ergänzt durch ganz viel Alkohol und sexuelle Freizügigkeit. Ja, wir müssen uns das so vorstellen. Man saß am Tisch und bevor es losging, erhoben alle ihr Glas und der Vorsteher dieser Gilde, dieser Gewerkschaft sagte, okay, und wir trinken jetzt zur Ehre von Apollo. Apollo war die Hauptgottheit dort in Thyatira und damit auch von den meisten Gilden die Schutzgottheit. Ja, diese Feste dieser Gilden standen im Zentrum des Lebens dieser Stadt. Sie wurden genutzt, um alte Beziehungen zu stärken und vor allem auch neue aufzubauen. Wirtschaftliche Beziehungen. Und wer sich von diesen Gilden und Festen fernhielt, hatte ein Problem. Automatisch. Denn damit riskierte man seinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Untergang. In dieser relativ kleinen Stadt sprach sich so etwas extrem schnell herum. Sehr schnell verlor man nicht nur die finanzielle Sicherheit, sondern auch Anerkennung. Man verlor radikal an Bedeutung und Respekt, von Beliebtheit ganz zu schweigen. Ja, Thyatira war eine vergleichsweise kleine und unbedeutende Stadt. Aber ihr habt das vielleicht gemerkt, Jesus richtet das längste, das ausführlichste aller Sendschreiben an die Gemeinde dieser Stadt. Das ist das längste. Und nicht nur das. Die Botschaft dieses Sendschreibens hat eine so große Bedeutung für alle Gemeinden, dass Jesus in Vers 23 dieses Briefes sagt, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Ja, alle Gemeinden. Ja, so klein und unbedeutend Thyatira auch war, das, was Jesus der Gemeinde zu sagen hatte, hat riesige Relevanz für alle Gemeinden in Vergangenheit und Gegenwart. Und ich glaube, es hat große Relevanz für dich und mich als Jünger und Freunde Jesu im 21. Jahrhundert. Aber bevor sich Jesus jetzt an die Gemeinde wendet, stellt er sich vor, so wie immer in diesen Briefen. Und diese Vorstellung hat es in sich. Und schaut mal mit mir gemeinsam in Vers 18 eben rein, bevor wir gleich in den Brief starten. Was sagt Jesus hier über sich? Dies sagt der, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ja, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ja, der Hauptgott in Thyatira, habe ich gerade schon gesagt, war Apollo. Und Apollo war der Sohn des Zeus, also des größten Gottes. Und Apollo wurde oft als Kriegsgott dargestellt, der auf einem Pferd sitzt und die Axt schwingt. Und jetzt tritt Jesus auf vor dieser Gemeinde und sagt, ich bin der Sohn Gottes. Nicht Apollo ist der Sohn des wahren und lebendigen Gottes, sondern ich. Ja, die Bezeichnung Sohn Gottes kennen wir aus Psalm 2, den wir gerade gehört haben, wo der Sohn Gottes als Richter über alle Völker auftritt. Und dieser Sohn Gottes hat Augen wie Feuerflammen. Was heißt das? In seiner Heiligkeit sieht er alles. Und er hat Füße gleich glänzendem Erz. Auch kurz für den Hintergrund, Thyatira war vor allen Dingen für Handwerker bekannt und was dort vor allen Dingen auch hergestellt wurde, womit gearbeitet wurde, war ausgezeichnete Bronze, die nur hier bearbeitet wurde und vor allen Dingen für das Militär gebraucht wurde. Und wenn man das alles zusammennimmt, ist sofort klar, welches Bild Jesus hier von sich geben will. Er ist der allwissende, allmächtige, heilige und souveräne Richter der ganzen Welt. Er ist der, vor dessen Richterstuhl einmal ausnahmslos jeder Mensch erscheinen wird. Und mit diesem Bild startet Jesus in seinen Brief. Es ist ein Bild, das jede Gleichgültigkeit in deinem und meinem Herzen sofort beenden sollte. Das ist kein Jesus, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Das ist ein Jesus, der uns herausfordert und uns darüber nachdenken lässt, wie wir unser Leben führen, ja, für wen wir es leben wollen. Wisst ihr, gerade in einer Welt, in der wir so viel darauf geben, gesehen und gemocht und bekannt zu sein und anerkannt zu werden und bestätigt zu werden, sollten wir dieses Bild nicht vergessen. Denn wir müssen eines wissen, eines Tages wird jede Meinung und jedes Urteil und jeder Like auf dieser Erde an Geltung verlieren. Es wird nur noch eine Meinung geben, die Bestand haben wird. Ein Urteil, das für immer gelten wird. Und das ist das Urteil von diesem Jesus. Das ist das Urteil von diesem Jesus. Seine Meinung wird für immer Bedeutung haben über dich, über dein und mein Leben. Keine andere Meinung. Und dieser Jesus tritt der Gemeinde in Thyatira gegenüber und er lobt die Gemeinde für ihr Wachstum. Er kritisiert sie aber auch sehr deutlich, das werden wir gleich merken. Und zuletzt gibt er ihnen aber auch noch eine wahnsinnig große Verheißung. Und lass uns diese drei Dinge mal anschauen. Das Erste, was wir sehen, ist wachsende Liebe. Bleibt nicht stehen. Ja, während Jesus die Gemeinde in Ephesus dafür kritisieren musste, dass sie ihre erste Liebe verloren hat, lobt er die Christen in Thyatira für ihr Wachstum. Schaut mal, wie Jesus seinen Brief beginnt in Vers 19. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Ja, es gibt so Sprüche auf Karten, die wir uns gegenseitig schenken. Einer der beliebtesten Sprüche, den es auf Karten gibt, ist, bleib so, wie du bist. Diese Karte würde niemals von Jesus kommen. Jesus würde es raufschreiben, ich liebe dich, wie du bist. Aber bitte bleib nicht so, wie du bist. Ich will dich nämlich verändern. Und genau das sehen wir hier. Jesus lobt die Gemeinde dafür, dass sie wächst, dass sie Veränderung zulässt. Ihre Liebe zu Jesus war nicht kalt geworden. Ihr Glaube an Jesus war nicht leblos geworden. Sie waren immer mehr bereit dazu, einander und Jesus zu dienen. Ihr Fokus lag auf Gottes Reich. Diese Gemeinde hat echte Fortschritte gemacht und Jesus nennt hier gleich mehrere Dinge. Werke, Liebe, Glauben, Dienst, Ausharren. Diese Gemeinde erlebte echt Fortschritt. Die wuchs. Vielleicht nicht unbedingt an der Zahl, das wissen wir nicht, aber geistlich gesehen, in ihrem Herzen. Ja, das war eine Gemeinde, die echte Liebe gelebt hat, zu Gott und zueinander. Hier herrschte ganz sicher eine Atmosphäre der Annahme, der Aufmerksamkeit und Dienstbereitschaft. Ja, und nicht nur das, sie gaben sich nicht mit dem Status quo zufrieden. Jesus sagt über sie, deine letzten Werke sind mehr als die ersten. Diese Gemeinde lehnte sich nicht selbstzufrieden zurück. Sie hatten verstanden, dass der christliche Glaube ein Prozess ist, dass Stillstand keine Option ist. Sie wollten verändert werden, sie wollten Jesus ähnlicher werden, seinen Charakter immer besser widerspiegeln. Diese Gemeinde, wir können über sie sagen, das, wovon sie in ihren Herzen überzeugt war, belebte ihre Hände. Das, wovon sie in ihrem Herzen überzeugt war, belebte ihre Hände. Und lass uns mal für ein paar Momente ehrlich zu uns als Gemeinde sein. Wie würde Jesus uns ansprechen? Wie Thyatira oder wie Ephesus? Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Oder ich sehe, dass du wächst. Dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Was zeichnet uns aus? Fortschritt oder Stillstand? Und die Indikatoren, an denen Jesus Fortschritt festmacht, sind ganz schön praktisch, oder? Liebe. Liebe, Dienstbereitschaft, Eifer für Gottes Reich. Ja, liebe Gemeinde, wachsen wir darin, einander zu lieben. Ja, wächst in unserer Gemeinde, einer Gemeinde, die wächst, die an Vielfalt zunimmt, wächst die Offenheit füreinander. Dafür Menschen willkommen zu heißen, in unserer Familie aufzunehmen. Oder schauen wir mit Argwohn auf neue Leute? Was wollen die hier? Die stören uns in unserer gemütlichen Gemeindeatmosphäre. Nein, diese Gemeinde nahm zu in Liebe und Dienstbereitschaft und Offenheit. Wächst die Bereitschaft, Gott und einander zu dienen? Wächst der gemeinsame Fokus auf Jesus? Beten wir gemeinsam für geistliches Aufwachen, für Veränderung? Jesus sagt uns heute, bleibt nicht stehen. Bleibt nicht stehen. Und er sagt das auch zu dir und mir persönlich. Bleib nicht stehen, wenn du, guck mal, wenn du deinen Herzenszustand heute mit dem vergleichst, mit der Leidenschaft, mit der Liebe, mit der Freude, mit dem Glücksgefühl, wenn du so willst, das du erlebt hast, als du Jesus zum ersten Mal als deinen König und Freund kennengelernt hast. Wie ist da die Entwicklung? Ist es intensiver geworden? Wie hat sich deine Leidenschaft für Jesus entwickelt, deine Hingabe? Hast du dich irgendwann mit dem zufrieden gegeben, was du erreicht hast, oder bist du dran geblieben? Kannst du ehrlich mitsingen, Jesus, ich liebe dich heute mehr als je zuvor? Lebendiger Glaube hat etwas mit Hingabe zu tun. Es geht darum, ganz bewusst gegen die drohende Kälte und Schläfrigkeit meines Herzens, gegen jegliche Selbstzufriedenheit anzugehen. Und deshalb sagt Petrus zum Beispiel an einer Stelle, dass wir alles daran setzen sollen, um zu wachsen. Wendet allen Fleiß daran, sagt er in 2. Petrus 1, Vers 5. Was ist Gottes Wille für dein Leben? Das interessiert ja ganz besonders junge Menschen immer wieder. Was ist Gottes Wille für dein Leben? Ganz einfach. Heiligung. Und wenn dir dieser Begriff ein bisschen zu fromm ist, Veränderung. Veränderung, du sollst Jesus immer ähnlicher werden. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Gott will dich nicht einfach nur retten, er will dich verändern, Stück für Stück, von innen nach außen. Er will, dass dein Leben immer mehr gekennzeichnet und durchdrungen ist von seiner Kraft und seinem Wesen. Und deshalb sagt uns Jesus hier, bitte bleibt nicht stehen. Bitte bleibt nicht stehen. Wachst weiter. So, das ist das Erste, was Jesus bei dieser Gemeinde sieht. Aber jetzt, Jesus, vor dessen Augen nichts verborgen ist, sieht auch etwas, was er nicht so stehen lassen kann. Jesus sieht blinde Augen. Es gibt einen Bericht vom Kirchenvater Tertullian, der in seiner Gemeinde einen Unternehmer hatte. Und Tertullian, als einer der Leiter dieser Gemeinde, bekam mit, dass dieser Unternehmer weiter an den Götzenopferfesten teilnahm, Woche für Woche. Und Tertullian ging auf diesen Mann zu und forderte ihn auf, das zu lassen, weil damit sein Licht als Kind Gottes eingedimmt wurde, weil damit sein Bekenntnis zu Jesus in Frage gestellt wurde. Und dieser Unternehmer begann, sein Verhalten zu entschuldigen und zu verteidigen und sagte, Tertullian, ich muss doch leben. Und Tertullian fragte zurück, musst du? Musst du? Versteht ihr die Herausforderung? Hier war ein Mann, der bereit war, ein oder auch zwei Augen zuzudrücken, um seinen Reichtum, seine Anerkennung nicht zu verlieren, um seine finanzielle Sicherheit zu sichern. Und deshalb nahm er weiter an diesen Götzenopferfesten teil. Er war zu moralischen und geistlichen Kompromissen bereit. Jesus schaut sich die Gemeinde in Thyatira genau an und entdeckt etwas. Er entdeckt eine geistliche Naivität, eine gefährliche Toleranz. Und schaut mal, was Jesus schreibt, Vers 20. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Was war los in Thyatira? Scheinbar gab es dort eine Frau, die sich für eine Prophetin hielt. Und diese Prophetin verbreitete ihr Denken in der Gemeinde. Und nicht nur das, sie brachte einen Teil der Gemeinde dazu, an den Götzenopferfesten teilzunehmen und auch ihre christliche Sexualethik einfach mal über Bord zu werfen. Ganz ähnlich, vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche, ganz ähnlich wie die Nikolaiten in Pergamon, verbreitete sie ein Denken, das voll von geistlichen und moralischen Kompromissen war. Es ist zweitrangig, was du mit deinem Körper tust. Du kannst Christ sein und trotzdem all das tun und feiern, was deine Kultur um dich herum tut und feiert. Vielleicht erinnert ihr euch, Trennung zwischen Denken und Handeln. Trennung zwischen Herz und Hand. Ich kann in meinem Herzen an Jesus glauben und trotzdem genauso leben wie die mich umgebende Kultur. So. Und auch hier in Thyatira war dieses Denken natürlich total attraktiv. Ich konnte weiter dazugehören. Ich riskierte nicht, meine wirtschaftlichen Beziehungen, meine sozialen Kontakte, meine Anerkennung zu verlieren. Quasi ein angepasstes Christsein, das nicht aneckt und mich leben lässt, wie ich es für richtig halte. Und Jesus nennt diese Frau Isabel. So, das war wahrscheinlich nicht ihr echter Name, bin ich sogar von überzeugt, aber er passte. Er passte. Isabel kennen wir nämlich vor allen Dingen aus dem ersten Königebuch. Sie war die Frau von König Ahab und sie selbst gehörte gar nicht zum Volk Israel. Sie war also gar nicht, sie glaubte gar nicht an Jahwe. Ahab heiratete sie trotzdem, erste schlechte Idee. Und es dauerte nicht lang und sie brachte ihren Mann dazu, die Götter anderer Völker anzubeten und unschuldiges Blut zu vergießen. Was war also das Problem dieser Gemeinde? Jesus sagt ihr mit meinen Worten, ich habe gegen dich, dass du scheinbar einfach über Götzendienst und moralische Kompromisse hinwegsiehst und nichts unternimmst. Ich habe gegen dich, dass du eine Frau vom Kaliber einer Isabel in deiner Mitte tolerierst. Hör auf, sie und ihre Gedanken zu dulden. Hör auf, ihr Verhalten einfach so hinzunehmen. Hör auf, ihr zuzuhören. Du musst sie loswerden, Thyatira. Ja, die Gemeinde in Thyatira machte durchaus Fortschritte, aber Jesus sieht tiefer und er sieht, dass sich im Herzen dieser Gemeinde eine gefährliche Tendenz breit machte. Sie ließen nicht nur falsches Denken zu, sondern auch furchtbare geistliche, moralische Kompromisse. Und dafür kritisiert sie Jesus und macht ihnen deutlich, ich kann und werde das nicht tolerieren. Und das zeigen die Verse 21 bis 23. Und wenn du jemals einen deutlichen, kompromisslosen Jesus sehen wolltest, dann findest du ihn in diesen Versen. Verse 21 bis 23. Jesus spricht hier davon, dass er in der Vergangenheit diese Frau schon zur Buße aufgerufen hat, wahrscheinlich durch andere Menschen. Aber sie hat nicht reagiert, sie ist nicht umgekehrt. Und deshalb kündigt Jesus an, sie einzugreifen. Siehe, sagt er in Vers 22, ich werfe sie aufs Krankenbett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Ganz kurz zur Erklärung. Mit Ehebruch ist hier wahrscheinlich gar nicht echter Ehebruch gemeint, sondern geistlicher Ehebruch. Und mit Kinder sind nicht tatsächlich Kinder gemeint, also kleine Menschen, sondern Leute, die ihr nachliefen. Für sie war das ihre geistliche Mutter. Ganz schön hart, oder? Wie im Sendschreiben an Pergamon tritt Jesus auch hier wieder kompromisslos auf und jetzt wird er sogar noch deutlicher. Er tut es wieder, weil er vollkommen heilig und voller Liebe ist. Er sieht, wie furchtbare Lügen neben seiner Wahrheit geduldet werden, und zwar in seiner Gemeinde. Und vielleicht nochmal, ich greife den Gedanken von letzte Woche nochmal auf. Ja, vielleicht fordert dich das heraus. Wie kann ein Gott, der sagt, dass er die vollkommene Liebe ist, hassen? Wie geht das? Ganz einfach. Wenn du jemanden liebst, wirklich lieb hast, wirst du alles hassen, was das Herz und das Leben dieses Menschen in Gefahr bringt. Gottes Hass ist ein heiliger Hass und er richtet sich auf alles, was seinem Wesen entgegensteht und was seine Kinder in Gefahr bringen könnte. Und deswegen redet Jesus hier wieder so. Er sieht, wie diese Lügen, wie toll und befreiend sie sich auch anfühlen mögen, das ist übrigens meistens so mit Sünde, er sieht, wie diese Lügen die Herzen seiner Jünger in Gefahr bringen oder schon total angegriffen haben. Gottes Liebe ist vollkommen. Aber Geschwister, Gott hat eine heilige, und das klingt jetzt vielleicht komisch, aber Gott hat eine intolerante Liebe, wenn es um seine Kinder geht. Er hat eine intolerante Liebe, wenn es um seine Kinder geht. Und deshalb redet er hier wieder so ernst, so leidenschaftlich. Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er duldet keine Lügen neben seiner Wahrheit. Er duldet keine Götter neben sich. Er hat uns für sich und sich allein erlöst, damit wir ihn und mit unserem ganzen Herzen lieben, ihn mit unserem ganzen Leben groß machen. Und das Gericht über diese Frau in dieser Gemeinde scheint schon festzustehen. Jesus wartet nicht länger. Aber er wendet sich eben auch an die, die dieser Frau hinterhergelaufen sind. Und er spricht von Ehebruch. Und er meint damit sehr wahrscheinlich vor allem geistlichen Ehebruch. Und er warnt sie davor für den Fall, dass sie nicht umkehren sollten. Er wird spürbar eingreifen. Ich weiß, das ist herausfordernd für uns und wir dürfen solche Stellen auch nicht falsch verstehen, aber haben wir mal darüber nachgedacht, dass in Korinth, in der Gemeinde in Korinth, Menschen krank geworden und sogar gestorben sind, weil sie untreu gegenüber Gott waren? Ja? Wir dürfen das niemals falsch verstehen. Nicht, wenn jemand krank wird oder stirbt, ist das eine Strafe Gottes. Gott bestraft seine Kinder sowieso nicht. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, was hier steht, stimmt. Es ist Gott nicht egal, wie seine Kinder leben. Es ist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal. Und es kann sein, deswegen ganz wichtig, es kann sein, dass Gott in unser Leben manchmal richtig hart eingreifen muss, damit wir aufwachen und zurückkommen. Und deswegen redet Jesus hier so und sagt, hey, kehrt um, bevor das hier passieren muss. Ich will nicht, dass das hier passiert. Aber ich werde euch nicht einfach so laufen lassen. Ich will, dass ihr zurückkommt. Und an dieser Stelle wendet sich Jesus an alle Gemeinden und damit auch an uns und schreibt, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der in Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde einem jeden nach seinen Werken geben. Mit anderen Worten, vergesst nicht, wer ich bin. Ich bin der heilige Gott, ich hasse die Sünde, ich bin wie ein verzehrendes Feuer und es ist mir nicht egal, wie ihr lebt, wenn ihr zu mir gehört. Es ist mir auch nicht egal, wenn ihr Sünde toleriert. Ich bin der allwissende Richter der Welt und werde eines Tages richten über das Leben jedes Menschen. Jesus gibt uns an dieser Stelle dieses Bild von sich, das Bild eines heiligen Richters, vor dem nichts verborgen ist, keine offensichtliche Sünde und kein finsterer Impuls unseres Herzens, nichts. Und dieser Jesus tritt uns als Gemeinde und dir und mir persönlich gegenüber und er ruft uns auf, behüte dein Herz. Behüte dein Herz, lass nicht zu, dass in deinem Herzen eine Toleranz, eine Gleichgültigkeit gegenüber Sünde entsteht. Und ich sag's, wie es ist, für uns als Gemeinde, es ist niemals eine gute Idee für Gemeinden, toleranter zu sein als Jesus. Er ist das Haupt, der König der Gemeinde. Die Ortsgemeinde ist sein Herrschaftsbereich. Sein Wort ist hier unser Gesetz. Seine Wahrheit ist die alles entscheidende Autorität. Nicht, was wir denken und auch nicht, was die Kultur um uns herum denkt, ist für uns entscheidend. Und die Gefahr für Gemeinden im 21. Jahrhundert, wie damals, besteht darin, dass wir Maßstäbe für uns gelten lassen, die wir nicht aus Gottes Wort nehmen, sondern von unserer Kultur adaptieren. Ja, jede Generation von Christen, jede, steht vor der Frage, welche Aspekte und Denkweisen ihrer Kultur bejaht werden können und welche verneint werden sollten. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde im 21. Jahrhundert an dieser Stelle krass herausgefordert sind. Ja, wovon lassen wir unsere Überzeugungen formen? Wovon lassen wir uns leiten, wenn es darum geht, ethische Entscheidungen zu treffen oder zu beurteilen? Wer oder was gibt vor, was Sünde ist? Bleibt es Gottes Geist oder ist es der Zeitgeist? Wovor werden wir uns beugen? Das ist eine ziemlich gute Frage für den Reformationstag, finde ich. Ja, der Kirchenhistoriker Carl Truman hat in einem Artikel im Jahr 2020 davon gesprochen, dass es mittlerweile eine neue Bußbewegung in Kirchen gibt. Aber Buße wird nicht gegenüber Gott getan, sondern der umgebenden Kultur. Kirchen entschuldigen sich mittlerweile öffentlich für ihre Sicht auf Ehe, Familie, Sexualität, weil sie endlich erkannt hätten, dass man ja heute nicht mehr so denken kann. Und ich glaube, dass Jesus uns gerade durch die Sendschreiben an Pergamon und Thyatira als Gesamtgemeinde aufwecken will, aufwecken zu einer neuen Hingabe an seine ganze Wahrheit für unser ganzes Leben, auch wenn es unpopulär und schwierig ist. Geschwister, Unser Credo als Christen ist, Menschen von ganzem Herzen kompromisslos lieben und kompromisslos an Gottes Wahrheit festhalten. Das ist unser Credo. Wisst ihr, was das Erstaunliche bei den ersten Christen war? Deswegen kamen die Leute mit denen nicht klar. Die konnten die nicht einschätzen. Denn diese Christen behaupteten sehr intolerant, dass es nur einen Gott gibt, durch den man gerettet werden kann. Jesus Christus. Sie behaupteten sehr intolerant, dass es klare moralisch-ethische Vorgaben gibt von Gottes Wort her. Sehr intolerant. Und gleichzeitig waren es diese Menschen, die sich voller Hingabe, gerade in Zeiten der Seuche, in den ersten 2, 3 Jahrhunderten, für diese Menschen eingesetzt haben, als alle weggingen. Wie kann das sein? Wir sind dazu berufen, Menschen von ganzem Herzen kompromisslos zu lieben, egal ob sie genauso denken wie wir oder nicht. Dazu sind wir berufen, Geschwister. Ich glaube sogar, dass es eine gute Form der Toleranz gibt. Und diese gute Form der Toleranz bedeutet, ich werde dich lieben und dich schätzen und dich trotzdem respektieren, auch wenn du komplett anders denkst als ich. Und diese Form der Toleranz hat ihre Wurzel in der christlichen Nächstenliebe. Aber die christliche Nächstenliebe sagt auch, ich liebe dich aber zu sehr, als dass ich dir nicht die Wahrheit über Gott und über uns Menschen sagen könnte, nicht sagen könnte. Das ist christliche Nächstenliebe. Und das wird schwieriger in unserer Zeit, oder? Warum? Ganz einfach. Hast du schon mal gemerkt, dass unsere Gesellschaft, obwohl sie die biblische Idee von Sünde ablehnt, längst einen neuen Sündenkatalog hat? Und in diesem Sündenkatalog gibt es eine Hauptsünde. Einer anderen Person sagen, dass das, was er oder sie tut, falsch ist. Das ist die neue Erbsünde. Das ist die neue Hauptsünde. Warum? Weil es in unserer Kultur eine neue Hauptgottheit gibt. Und das ist das Ich, das Individuum, das nicht angegriffen werden darf. Und es wird auch schwieriger, zu dem zu stehen, was Gott in seinem Wort sagt, weil christliche Werte aufgeweicht und biblische Überzeugungen radikal hinterfragt werden. Und zwar von Christen, die das postmoderne Mantra einfach übernommen haben. Rudi, man kann doch heute nicht mehr so denken. Wo ich immer wieder zurückfrage, wieso? Wieso? Das Ding ist, Christen haben immer anders gedacht. Das ist nichts Neues. Deswegen brauchen wir als Christen auch nicht durchdrehen, dass wir in einer ganz besonders finsteren Zeit leben. In Thyatira war genau das Gleiche das Problem. Christen haben anders gedacht. Und sie standen dazu. Und als Gemeinde dürfen wir niemals vergessen, was Gott gerade in unsere pluralistische Zeit hineinspricht, in Jesaja 5. Wehe denen, die das Gute böse nennen und das Böse gut. Das ist unsere Herausforderung im 21. Jahrhundert als Gemeinde. Und dieser Brief hat aber auch eine zutiefst persönliche Dimension. In Thyatira ließen sich einige einzelne Christen auf furchtbare Kompromisse ein. Sie dachten, sie könnten Christen am Sonntag sein und unter der Woche mit den anderen am Tisch der Anbetung von Apollo sitzen. Und Jesus warnt sie und fordert sie auf, unbedingt umzukehren. Aus der Perspektive Gottes war das, was sie taten, Ehebruch. Ich meine, je länger ich Christ bin, merke ich das auch, wie mein Verständnis von Sünde immer mehr aufweicht. Aber da müssen wir manchmal aufwachen. Lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen. Gott sieht jede Sünde in deinem und meinem Leben, ob sie offensichtlich geschieht oder hier drin. Wie Ehebruch. So sehr schmerzt ihn das. Wir haben manchmal das Bild von Gott, so ein völlig stoischer Gott, der, wenn wir Sündiger sein können, ist schon okay, mein Sohn ist dafür gestorben. Nein, Gott schmerzt es. Deswegen redet er hier so, es ist geistlicher Ehebruch aus seiner Sicht. Unsere Herzen können so tolerant werden, wo sie es nicht sollten. Wir können anfangen, Sünde zu tolerieren, weil wir Angst haben, etwas zu verlieren. Eine Beziehung, eine Freundschaft, Geld, Anerkennung, Verständnis. Sünde kann sich manchmal so normal und attraktiv kleiden, dass wir anfangen, mit ihr zu sympathisieren. Sünde kann sich so unglaublich gut anfühlen. dass wir dazu neigen können, uns für sie zu öffnen. Und wisst ihr, gleichzeitig wird das, was Gott sagt, immer unpassender und komischer. Das ist übrigens die Definition von Weltlichkeit. Weltlichkeit ist ja auch so ein Begriff, der nicht mehr so oft benutzt wird. Aber Weltlichkeit bedeutet einfach nur das. Sünde wird normalisiert und das Heilige wird für fremd und komisch empfunden. Das ist Weltlichkeit. Sünde wird normalisiert und das Heilige wird für fremd und komisch empfunden. Und wisst ihr, es prasselt heutzutage so viel an Input, an Bildern, an Meinungen und Eindrücken auf uns ein, dass wir anfangen können, offener zu werden, sowohl für geistliche als auch für moralische Kompromisse. Alte Überzeugungen werden relativiert und fallen gelassen. Und ich glaube tatsächlich, ich bin ganz bestimmt nicht gegen Medien, aber ich glaube tatsächlich, dass vor allem soziale Medien einen riesigen Beitrag dazu leisten, unsere Herzen offener für Kompromisse zu machen. Weil wir, und ich nehme mich damit ein, weil wir so häufig ungefiltert und unreflektiert schlucken, was wir sehen und lesen. Glaub mir, dein Smartphone ist mehr als ein Gerät. Es ist eine Tür zu ganz vielen Kirchen. Ich meine damit keine echten Kirchen. Aber es ist eine Tür zu ganz vielen Denkfabriken, die dir alle sagen, wie du leben und auszusehen hast. Und es formt uns. Und deswegen ist sowas wie eine Ortsgemeinde auch so wichtig, weil hier lernen wir, die Wahrheit Gottes in Liebe zu sagen. Wie geht es deinem Herzen gerade? Jesus, der große Herzenskenner, ist heute hier und er sieht jeden offensichtlichen und auch jeden noch versteckten Kompromiss in deinem Herzen, mit dem du gerade lebst oder liebäugelst. Wisst ihr, in Korinth war eine sehr ähnliche Situation. In Korinth gab es auch diese Handwerksgilden und die Christen in Korinth, zumindest ein großer Teil der Gemeinde, fing an, Kompromisse einzugehen. Und Paulus sagt zu ihnen an einer Stelle, wie könnt ihr nur, ihr könnt doch nicht denken, dass ihr am Sonntag beim Abendmahl teilnehmen könnt und am nächsten Tag am Tisch der Dämonen sitzen könnt. So nennt er das. Ihr könnt nicht am Abendmahl teilnehmen und gleichzeitig am Tisch der Dämonen. Und du sagst dir vielleicht, okay, das tue ich ja nicht. Und glaub mir, wir sitzen ständig an irgendwelchen Tischen. Woher holst du dir dein Glück, deine Bedeutung, deine Bestätigung? Wo zieht es dich immer wieder hin? An welchem Tisch sitzt du gerade? Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer und seine Augen sind zu rein, um Sünde zu sehen. Und dieser Jesus steht dir und mir heute gegenüber und er ruft uns zu. Es ist mir nicht egal, wie du lebst. Es ist mir nicht egal. Ich habe mein Blut dafür vergossen, dass du befreit und heilig leben kannst. Ich bin dafür gestorben. Kehr um. Und ich will dich wirklich heute einfach bitten, nimm Jesus nicht auf die leichte Schulter. Nimm diese Warnung ernst, die er hier ausspricht und kehr um, wo es nötig ist. Lass die Kompromisse hinter dir. Er will dein ganzes Herz. Geh weg von den ganzen Tischen, an denen du sitzt und komm an den einen Tisch, an den du gehörst. Nämlich zu Jesus. Und dieser Jesus ruft uns als Gemeinde in dieser herausfordernden Zeit zu, was wir in Vers 25 lesen. Haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Lasst euch nicht auf eine Toleranz ein, die meine Wahrheit untergräbt und durch Lüge ersetzt. Haltet fest, bis ich komme. Und dann gibt er ihnen noch zwei letzte Versprechen für diese herausfordernde Aufgabe in dieser Stadt. Schaut mal rein, was er in Vers 26 und 28 zu diesen Christen sagt. Ich finde das genial, was hier steht. Da sagt er, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben. Jesus zitiert wieder Psalm 2 an dieser Stelle, hast du bestimmt gemerkt. Und ist das nicht genial? Ja, die Christen in Thyatira verloren, weil sie treu zu Jesus standen, ihren Status, ihre Bedeutung, ihre Beziehungen, ihre Freundschaften. Das alles verloren sie, weil sie treu zu Jesus standen. Und einige von ihnen haben wahrscheinlich damit gerungen, okay, soll ich wirklich Jesus treu nachfolgen? Ich verliere dann so viel. Und was verspricht Jesus ihnen? Eine Ehre, die jeden irdischen Status übertrumpft. Ihr werdet mit mir herrschen. Ihr werdet mit mir herrschen. Und nicht nur das, sondern eine Beziehung, eine Freundschaft, die mehr wert ist als jede Freundschaft dieser Welt. Was sagt er hier am Ende? Ich werde ihm den Morgenstern geben. Dieser Morgenstern ist Jesus selbst. Das sagt er in Offenbarung 22. Jesus ist dieser Morgenstern. Er sagt, hey, ich werde dir mich selbst schenken. Das ist eine Freundschaft, die jede Freundschaft, die den Wert jeder Freundschaft dieser Welt übertrumpft. Mit anderen Worten, liebe Gemeinde in Thyatira, egal, was dir Sünde und Kompromisse auch versprechen mögen, sie kommen niemals an das heran, was Jesus dir verspricht und schenken wird. Und das gilt auch für uns. Egal, was Sünde und Kompromisse uns zu versprechen scheinen, an Glück und Erfüllung, an Annahme und Bestätigung und Bedeutung, die Frage wird sein, ob wir Jesus dieses Versprechen abnehmen, dass er uns mehr schenkt. Vor einigen Wochen lief einer meiner Lieblingsfilme im Fernsehen. Blood Diamond. Kein Film für leichte Nerven. Es geht um den Bürgerkrieg in Sierra Leone. Und in diesem Film überfallen Rebellen ein kleines Dorf. Und sie nehmen einen kleinen Jungen mit. Und der Vater, Solomon Vandy, macht sich auf den Weg auf die Suche nach seinem Sohn, den ganzen Film über. Und eines Abends gerät er in ein Lager der Rebellen. Und er wird gepackt und wird ins Lager geführt. Und an einer Stelle bleibt er plötzlich stehen und schaut geschockt nach rechts und kann nicht glauben, was er dort sieht. Sein kleiner Junge sitzt am Tisch der Rebellen und trinkt mit ihnen und ist fröhlich und glücklich. Und es zerreißt das Herz dieses Vaters. Er fängt an zu schreien. Was machst du da? Was machst du da? Du gehörst zu mir. Und der Junge guckt ihn versteinert an und versteht nicht, was der Vater will. Was für ein Gefühl muss das sein? An welchem Tisch sitzt du gerade, an den du eigentlich nicht gehörst? Jesus kommt heute in dein Leben hinein und er sieht die ganzen Tische in deinem Leben, an denen du immer wieder sitzt. Und er sagt zu dir, was machst du da? Es gibt einen Tisch, an den du gehörst. Das ist mein Tisch. Und an diesem Tisch wirst du all das finden, was deine Seele, was dein Herz wirklich braucht. Kein anderer Tisch kann dir das geben. Jesus ist gekommen und gestorben, damit du am Tisch des lebendigen Gottes einen festen Platz hast. Er hat dich erlöst und befreit, damit du am Tisch deines Vaters echte Freude, Glück und Erfüllung erleben kannst. Dafür verließ er seine Herrlichkeit und wurde Mensch. Unser Gott verschloss nicht die Augen vor unserem Elend. Er nahm deine und meine Schuld auf sich und starb. Und dieser Jesus steht heute vor dir, steht vor mir, vor unseren Herzen und sagt uns, komm zurück an meinen Tisch. Behüte dein Herz, liebe Gemeinde in Unna. Amen.